Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der November hat begonnen und es ist wieder Zeit für Herzliches. Und Sie wissen ja, der November ist ja immer so ein Monat, die Sonne lässt sich eher weniger sehen. Manchmal ist es nasskalt und man mag auch gar nicht mehr so lange Harzwanderungen machen. Erstens ist es recht feucht im Wald, oftmals neblig und ja,
Fahrrad kommt auch keine Freude auf.
Ja, also ziemlich ungemütlich, ja. Und was tun? Nur traurig in der Stube am Wochenende sitzen? Nein, das ist doch nichts. Und Bernd, du hast dafür natürlich wieder viele Tipps parat. Aber ich stelle gerade fest, wir haben uns beide noch gar nicht so richtig vorgestellt heute. Das holen wir nach. Es gestalten heute die Sendung. Wie steht's?
Bernd Sternal.
Und Konstanze Holtorf, du hast dich umgesehen in den Museen rund und im Harz und ehe es losgeht, wieder zum Start ein wenig Musik und heute mal von Simon & Garfunkel. Museumszeit, Herbstzeit. Du hast dir ein interessantes Museum ausgesucht und zwar das Luftfahrttechnik Museum in Wernigerode. Ich wusste gar nicht, dass es das dort gibt. Es gibt es ja wohl auch erst seit 1999 und es ist ja vor allem ja vielleicht für Männer und auch besonders für Kinder, die sich für Technik interessieren, eine wahre Fundgrube.
Ja, also für diese beiden genannten Kategorien auf jeden Fall, sage ich mal. Aber es ist eigentlich doch schon für jeden recht interessant, mal reinzuschauen, wie beispielsweise solch ein Yachtflugzeugcockpit aussieht und dergleichen, ne? Wie Schleudersitze funktionieren, wie Freund-Feind-Geräte zur Erkennung von eigenen und feindlichen Flugzeugen funktionieren, wie Flugzeuge repariert werden und. Also es ist ein sehr, sehr vielfältiges Programm. Man muss natürlich dazu sagen, es ist eine Privatinitiative von einem Herrn Clemens Aulich, der schon seit Ewigkeiten Flugzeuge und Fahrzeuge sammelt und dann 1999 die Chance bekommen hat, bei der Abwicklung der Elektromotorenwerke in Wernigerode so eine große ehemalige Lagerhalle zu übernehmen und so das Museum aufzubauen. Und ja, das wächst also ganz toll und ganz dramatisch in den letzten Jahren. Mein Artikel ist auch schon gar nicht mehr so ganz aktuell, weil am laufenden Band jetzt neue Technik dazukommt und das Areal auch erweitert wird.
Und kann man in manche Cockpits auch mal reinschauen?
Da kann man
und
also in sehr, sehr viele reinschauen.
Dass man auch mal eine Vorstellung hat, wie es drin aussieht und wie die Dimension ist und was man da sieht.
Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber in das eine oder andere könnte man sich sogar mal reinsetzen. Also die meisten sind versehen mit Leitern und Treppen, so dass man wirklich richtig reinschauen kann. Und das Angebot ist sehr, sehr breit. Also an Flugzeugen so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Von ganz, ganz alten Fluggeräten, also von den Anfängen bis zu, sage ich mal, modernen Militärflugzeugen, Yachtbombern und dergleichen. Und was diese Militärflugzeuge betrifft, natürlich dann auch von früher aus bei den Lagern von der NATO und vom Warschauer Pakt. Das war dann für ihn wahrscheinlich auch besonders leicht, insbesondere MiG-Flugzeuge und russische Flugzeuge, nachdem die aussortiert wurden, bei der NVA dann zu erwerben.
Ja, und es finden sich auch ein paar ältere Modelle von Fahrzeugen, wie man auf der Homepage sehen kann von dir und auch kleine Flugmodelle.
Also sehr, sehr viel. Man kann natürlich auch mal reinschauen in die Werkstatt und den Mechanikern dort auf die Finger gucken und sich mit ihnen unterhalten. Das ist also alles offen. Die ganzen Fahrzeuge und Flugzeuge wieder herrichten. Das ist auch interessant. Ja, und dann gibt es halt sehr, sehr viele auch Details, angefangen von Flugzeughelmen über die ganzen Overalls und man wird also umfassend informiert. Denn ich denke mal, die wenigsten wissen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wie beispielsweise Schleudersitze funktionieren und dergleichen. Also es ist schon eine recht beeindruckende Sammlung, wo eigentlich für jeden was Interessantes dabei ist.
Und es ist immerhin eine über 5000 Quadratmeter große Fläche, wo diese ganze Technik gezeigt wird. Ist schon ganz schön groß
ist
alles.
Ist schon ganz schön groß.
Ja.
Und,
kann man schon einige
Anzahl
Stunden
der,
verbringen.
Die Ausstellungsobjekte, also ich sage mal der Luftfahrzeuge und Fahrzeuge, kann ich den aktuellen Stand gar nicht wiedergeben. Vom Portang stand erst in der Presse, dass wieder ein neues Flugzeug dazugekommen ist. Und die haben auch schon wieder noch neue Räume angemietet. Ja. Und auch die Ausstellung, wie gesagt, mit Fahrzeugen wird immer größer. Ja, es ist wirklich eine kleine Erfolgsstory geworden mit diesem privaten Luftfahrt- und Fahrzeugmuseum in Wernigerode, wo auch der Tourismus momentan von profitiert.
Das ist klar, denn in Wernigeröder Schloss, da waren ja schon fast alle mal, aber das ist ja mal wieder eine ganz andere Richtung,
ja,
was man auch so nicht vermutet. Und,
und
ja, wenn man die Teile im Original sieht,
eben, ja.
Die
sich denn auch gerne mal vor Ort interessieren und nicht nur irgendwo theoretisch Bücher nachlesen, sondern sich sowas gerne mal anschauen. Und ja, man erfährt dort schon einiges.
Ja.
Auch von der gesamten Geschichte der Luftfahrt.
Ja, das war das Luftfahrttechnikmuseum in Wernigerode, unsere erste Empfehlung. Jetzt, was ganz anderes. Es geht um Schach.
Also um Sport im weitesten Sinne.
Ja, im weitesten Sinne um Sport, wobei man auch ich selbst, Schach und Sport ist ja mehr Denksport. Man verbindet das immer nicht so ganz miteinander, aber es gibt ja ganz, ich würde schon mal sagen, fast fanatische Schachspieler. Aber die Schachhochburg hier in Deutschland ist ja Ströbeck, ein kleiner Ort, was man gar nicht so vermutet. Und es hat ja schon vor vielen, vielen hundert Jahren damit begonnen, mit den Ströbeckern und ihrer Leidenschaft zum Schachspiel.
Im Grunde genommen schon vor über 1000 Jahren, also zumindest wie die Legende besagt. Wie gesagt, es ist eine Legende, eine Sage. Ob es wirklich so gewesen ist, weiß man nicht. Die Ursprünge, die wirklichen Ursprünge sind nicht zurückzuverfolgen. Aber laut Legende heißt es, dass Kaiser Heinrich II. Einen Grafen Gunzelin dem Bischof Arno von Halberstadt zur Gefangenschaft übergeben hat. Und der dort in Ströbeck, was ja zu Halberstadt gehört, einquartiert wurde und bewacht wurde. Und dieser Graf war ein sehr versierter Schachspieler, das war also auch schon zu damaligen Zeiten bekannt, Schach, und hat dann in seiner Gefangenschaft angefangen, Schachfiguren zu schnitzen und ein Schachbrett zu bauen. Und darauf sollen halt die Ursprünge zurückgehen. Nun wird in Ströbeck schon Schach seit eh und je gespielt. Und es ist ja auch schon 1823 dann als obligatorisches Schulfach in Ströbeck eingeführt worden, sodass also jedes Ströbecker Schulkind von Grund auf Schach gelernt hat. Ja, das ist, wie gesagt, dort eine sehr, sehr lange gewachsene Tradition. Und irgendwann kam man dann nach der Wiedervereinigung auf den Dreh, wir können doch mal ein Schachmuseum eröffnen. Dann auch 1991 geschah und was auch sich seitdem sehr, sehr schön entwickelt hat. Nun muss man natürlich, um ein Schachmuseum zu besuchen, denke ich zumindest, auch Interesse am Schachspiel haben.
Sonst macht es ja keinen Spaß. Ja. Wenn man so wie ich das nicht spielen kann, dann ist das, obwohl es gibt ja, du hast es ja schon erwähnt, ein Museum in diesem Schachdorf. Da sind ja auch viele Sachen drin, findet man Literatur und Zeitungsartikel, Ersttagsbriefe, alte Geldscheine, also alles rund um das Schachspiel, was irgendwo und irgendwann mal aufgelegt wurde, kann man sich dort auch angucken. Und vielleicht findet dann doch dieser oder jener Zugang zu dem Spiel. Und versucht's mal, wer weiß.
Ja, was halt für jemanden, der nicht Schach spielen kann, wozu ich ja nun auch gehöre, zumindest sehr beeindruckend ist.
Wir können bloß Dame spielen,
Das kann ich, ja.
Ja, eben.
Das ist natürlich das Kunsthandwerk, die Fertigkeiten, die dort an den Tag gelegt wurden, um Figuren herzustellen, aus allen erdenklichen Materialien und Schachbrettern auch. Also allein das ist schon sehenswert. Und dazu muss man ja nicht unbedingt Schach spielen können, um sich an diesen wunderschönen kunsthandwerklichen Arbeiten zu erfreuen.
Das Schachspiel ist ja auch ein Spiel, was weltbekannt ist, überall gespielt wird. Ja, und man kann auch sagen, das Schachspiel, wenn man irgendwo hinkommt und es treffen sich zwei Schachspieler, es ist ja auch dann Völkerverbinden. Da braucht man ja auch nicht unbedingt nun die Sprache zu können.
Naja, und dann gibt es da natürlich auch noch auf dem Innenhof des ganzen Museums einen Freiluftschach. Und zu mehreren Veranstaltungen im Jahr wird dann auch Schach gespielt mit lebenden Figuren. Da werden halt welche ausstaffiert, ne, als Schachfiguren, und naja, es ist dann auch eine Gaudi.
Ja.
Ja.
Na, nach einer Stunde haben diejenigen vielleicht auch genug, wenn sie
ja. Sollte dann nicht
König
so sein, dass
so ruhig
die Schachpartien über mehrere Tage dahin geschoben werden, ne? Ja, es ist zumindest, wie gesagt, eine sehr interessante Angelegenheit, und dem Ganzen ist dann auch noch eine Schachbibliothek mit angegliedert, also dem Museum. Wer sich dafür interessiert, es ist sehenswert.
Ich habe auch gelesen, es gibt im Laufe des Jahres auch verschiedene Veranstaltungen in dem Schachdorf.
Ja.
Und, na, das können wir vielleicht jetzt schon mal sagen, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber am 30. November findet im Schachmuseum Ströbeck auch ein Weihnachtsmarkt statt, also nur an diesem Tag. Und vielleicht gibt es ja da auch Weihnachtsmänner als Schachfiguren, wer weiß. Ja, und es gibt auch, wer sich dafür interessiert, anlässlich des Jubiläums wurde auch eine Broschüre herausgebracht, in der sich alles um das Schachdorf dreht. Das kann man dort natürlich auch kaufen. Ja, aber jetzt machen wir erstmal zur Verdauung wieder ein bisschen Musik. Wollen wir heute einfach nochmal was von Simon und Garfunkel nehmen? Die begleiten uns heute so ein wenig durch unsere Sendung Harzliches. Und dann heißt es wieder auf zum nächsten Museum. Das folgende Museum führt uns nach Halberstadt. Halberstadt ist ja auch eine sehr geschichtsträchtige Stadt, aber wir nehmen sie heute mal jetzt nicht mit in den Dom oder in das Gleimhaus, sondern in das Naturkundemuseum, was auch sehr interessant ist aufgrund seiner Vielfalt an Vogelarten, die man dort bestaunen kann. Aber du hast dich damit näher befasst.
Ich wollte auch heute ein bisschen einen breiten Querschnitt an Museen anbieten, nicht nur Geschichte oder Kunst oder weiß der Kuckuck, sondern für jeden etwas. So dann auch das Naturkundemuseum, das Heine Anum in Halberstadt, was seinen Namen hat von seinem Begründer, dem Gutsbesitzer und Unternehmer Ferdinand Heine, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und sich zeitlebens sehr für Vogelkunde interessiert und engagiert hat. Und so ist dort eine beträchtliche Sammlung zusammengekommen, die mittlerweile heute 175 Jahre alt ist und zu einer der größten Vogelsammlungen weltweit gehört. Es sind also über 9000 Vogelarten dort vorrätig, und es sind auch ständig dort in Halberstadt Wissenschaftler zugegen, also Vogelkundler, die sich dort dann wissenschaftlich mit gewissen Dingen auseinandersetzen.
Es sind ja auch ausgestorbene Arten darunter, das ist ja,
ja,
ein, ist auch sehr interessant.
Ja, ja. Naja, und bei Vögeln ist es ja auch so immer, viele kennt man ja nun wirklich nur dann aus Büchern und dergleichen, mehr nicht, ne, weil viele bekommt man kaum wirklich mal vom Nahen vors Auge. Und von daher ist es doch schon, wenn das nicht allzu abstößt, dass ich nur zwischen ausgestorbenen und präparierten Tieren bin. Ne?
Na gut, aber das ist ja praktisch eine lebensechte Darstellung.
Ja.
Ja, also ja. Insofern ist das schon interessant. Ein Foto ist auch schön, aber es wirkt doch
es
noch
es ist also, die viele
lebendiger.
Von diesen Vögeln sind auch in Vitrinen präsentiert, wo dann ihr Nest noch mit abgebildet ist, wo ihre eigenen Eier drin liegen. Und die Vielfalt ist ja auch gewaltig. Ja? Es gibt ja da fast alle Farben und Schattierungen und ähnlich wie mit dem Nestbau. Also jeder hat ja dort seine eigene Strategie, um Nester zu bauen, wo er sich seine Materialien herholt. Und ja, das wird alles dort dargestellt, sind dort im Grunde genommen ja zwei Abteilungen. Einmal die Vögel der Welt und einmal dann die Abteilung heimische Vögel.
Ja, da kennt man ja auch nicht alle Vögel. Man muss auch immer mal überlegen, ja, was war das jetzt für einer?
Wie gesagt, es wird dort sehr breit auch auf die Biologie der Vögel eingegangen. Es sind also nicht nur ausgestopfte Exemplare da. Ein weiteres absolutes Highlight des Museums sind die Halberstadter Saurier. Halberstadt zählt also zu den Standorten in Deutschland, wo früher mal mit diesen meisten Saurier-Skelette gefunden worden sind.
Die sind circa 220 Millionen Jahre alt. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
Vor allen Dingen waren diese damaligen Halberstädter Saurier, die man Ende des 19. Jahrhunderts in zwei Sand- und Lehmgruben gefunden hat, dort in der Umgebung von Halberstadt, fantastisch erhalten. Und es war eine sehr große Anzahl. Die Angaben dazu schwanken, also man geht von einer Anzahl von um die 100 Saurier-Skeletten, teilweise vollständigen Skeletten aus, die damals gefunden worden sind, die dann auch vorsichtig geborgen und restauriert wurden und dann der Großteil ging dann nach Greifswald, eine Universität, und dann kamen die Kriege. Und fast alles ist abhanden gekommen, wo auch immer. Wenige Exemplare sind erhalten geblieben und werden heute dort in Halberstadt ausgestellt. So auch diese, Meeressäuger, diese Plateosaurier und Plesiosaurier, die etwa in der Zeit von, wie du schon gesagt hast, 220 bis 190 Millionen Jahren gelebt haben. Man muss ja auch bedenken, die lachen ja da nicht nur irgendwo rum, die haben hier in der Region gelebt damals. Es war also eine ganz andere Landschaft wie heute. Ja. Das waren Meeressaurier. Also der Ozean ging jetzt ran zu dieser Zeit bis an die, gerade in Entstehung befindlichen Gebirge.
Sieht man, wie sich die Erdgeschichte so im Laufe der Zeit entwickelt hat, also für Phasen durchgemacht hat.
Und jetzt hat man ja nun, da kommen wir vielleicht ein anderes Mal drauf, noch einen weiteren gewaltig fundreichen Saurierstandort bei Goslar in einem Steinbruch gefunden, wo man ja auch jetzt versucht, was draus zu machen und irgendwie vielleicht ein Sauriermuseum aufzubauen oder sowas. Aber im Moment sind vorrangig da die Wissenschaftler noch tätig und
Das dauert.
Ja, finden also im Grunde genommen fast jeden Tag irgendwo. Und man ist auch erstaunt, viele neue Arten von Sauriern sind dort gefunden worden. Sehr, sehr kleine auch zum Teil. Also nicht Babysaurier, sondern sehr, sehr kleine Arten. Ne? Ja, also an Sauriern war zumindest die nördliche Harzregion schon sehr, sehr arten- und zahlreich.
Muss man sich dann noch die entsprechende Vegetation dazu vorstellen? Da ist ja wahrscheinlich nicht so viel übrig geblieben, vielleicht mal noch ein paar Abdrücke auf irgendwelchen Steinen. Ja, jetzt haben wir uns mit den Sauriern beschäftigt, mit Vögeln, auch ausgestorbenen Vögeln. Und ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in die allseits bekannte und beliebte Stadt Quedlinburg. Und da gehen wir diesmal auch nicht hoch auf die Burg und nicht auf das Schloss, sondern wir bleiben gleich die Ecke rum am Marktplatz.
An der Blasi-Kirche?
Genau, die steht gleich daneben und davor sieht bald aus wie so ein, das Haus wie so ein kleiner Laden.
Ja.
Aber befindet sich darin das Modell- und Spielzeugmuseum in Quedlinburg.
Ja, das ist eine Initiative, dort ist ja auch das Antiquitätengeschäft von Herrn Breitschuh. Und dieses Spielzeug- und Modelleisenbahnmuseum ist ja auch auf seine Initiative zurückzuführen. Er hat dort also in unmittelbarer Nähe zu seinem Antiquitätengeschäft, wo ja auch ständig Auktionen stattfinden und dergleichen, dieses Privatmuseum eingerichtet. Und das hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr gemausert und es ist wirklich sehr interessant, wer sich halt insbesondere für altes Spielzeug und ganz besonders für Modellbauanlagen interessiert. Da sind also insbesondere für diese Modell Bayern Freaks sehr, sehr große Leckerbissen dabei. Im Grunde genommen Modellbahnsammlungen aller Spurweiten. Kern der ganzen Ausstellung ist ja auch die Sammlung Jürgens, eines Quedlinburgers, die dort in dieser Privatsammlung vorgestellt wird. Aber wie gesagt, dieses Museum, dieses Spielzeugmuseum beschränkt sich nicht nur auf Modellbahnen, sondern Spielzeug aller Art. Sehr, sehr viele Puppen, Blechspielzeug, Holzspielzeug vergangener Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und das Museum nimmt ca. 500 Quadratmeter über, ist also schon recht groß, über zwei Etagen dort ein. Ist auch behindertengerecht, also in die zweite Etage kommt man mit einem Fahrstuhl. Ist auch alles so ausgerichtet und eingerichtet, sodass auch Behinderte mit Rollstühlen und dort bequem sich das Ganze anschauen können.
Kann man nochmal in die Kindheit eintauchen oder in die Kindheit unserer Großeltern, womit die Kinder gerne gespielt haben.
Heute gibt's ja wahnsinnig viel Spielzeug.
Ja, viel Spielzeug, aber bei weitem nicht alles ist ja wirklich irgendwo schön und für Kinder auch empfehlenswert, sag ich mal, als Spielzeug, ne?
Also manches finde ich ja richtig, weiß nicht, kitschig oder...
Ja, ich finde es immer verhältnismäßig schlimm, wenn in jedem Spielzeug irgendwo eine Batterie drin sein muss. Teilweise geht's ja ohne gar nicht mehr. Ne?
Kinderlauflernwagen mit Batterie oder ja, solche Sachen, ja, das ist ja nun, naja, da kann man geteilter Meinung sein. Aber was sich ja immer gehalten hat über die Jahrhunderte, das sind ja eigentlich auch so klassische Fahrzeuge. Früher, ganz früher waren es ja Pferd und Wagen. Heute sind es eher die Autos für die Kinder und Puppen im Wandel der Zeiten. Aber
na und Puppenstuben, und Bauernhöfe, genau. Alles so, was Ritterburgen, wo man mit Figuren drin spielen konnte, das wird wohl alles sowas. Ja. Ja gut, dann kommen immer noch Indianer dazu und alles. Ne? Das wird wohl zu allen Zeiten Kinder faszinieren, denke ich mal.
Und die einfachen Bausteine, das stelle ich auch immer wieder fest, die Regen. Die Fantasie der Kinder.
Wollte ich gerade sagen. Die muss ja auch gefördert werden, die Kreativität und die Fantasie und mit irgendwelchen batteriebetriebenen Gerätschaften, die nur leuchten und blinken und Geräusche von sich geben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das da wirklich förderlich ist.
Es verursacht nur Stress bei den Eltern und die lieben Kleinen. Ja. Die kriegen es dann ab. Und diese Modelleisenbahnausstellung stelle ich mir auch gut vor, gerade in Quedlinburg. Ich weiß gar nicht, ob der Marktplatz ist wohl im Moment noch im Umbau begriffen.
Ja, im Moment
ist es ja dann noch ein bisschen wüst, aber gerade so Weihnachtsmarkt wollten wir zwar heute nicht so ansprechen, aber das bietet sich ja auch an, dann nochmal gleich einen Abstecher ins Spielzeugmuseum zu machen, um sich von den Gedränge vielleicht zu erholen. Aber vielleicht erholen sich so viele Leute, dass dann auch Gedränge im Spielzeugmuseum ist.
Empfehlenswert für Sammler, die das vielleicht noch nicht wissen, weil im Spielzeugmuseum selber auch über das Antiquariat altes Spielzeug zum Kauf angeboten wird und auch viele, viele Ersatzteile für Puppen und dergleichen.
Damit darf bestimmt keiner mehr spielen dann, wenn die so schön und alt sind, die Spielzeuge.
Ja gut, die Museum nicht, aber wir haben beispielsweise sowas auch zu Hause und wenn mal wieder Kinder kommen aus der Verwandtschaft, dann gibt man die auch mal hin und sie gehen auch immer mal wieder kaputt. Ich muss da auch immer mal wieder reparieren, also ist ja Spielzeug.
Ja, verabschieden wir uns jetzt vom Modelleisenbahn- und Spielzeugmuseum in Quedlinburg und wir machen wieder ein wenig Musik, um neue Erkundungsreisen zu machen in andere interessante Städte und ihre Museen im Harz. Und jetzt, Bernd, gibt es ein ganz besonderes Erlebnis und das steht bei dir unter der Überschrift das Kunsterlebnis im Zauberberg der Geschichte. Da wissen Sie jetzt vielleicht nicht auf Anhieb so richtig was anzufangen, aber es geht um ein Panorama. Und wenn ich das sage, vielleicht fällt dann schon bei manchen der Groschen. Der Weg führt uns nach Bad Frankenhausen. Und dort können wir ein ganz besonderes, ja, Gemälde ist es ja auf jeden Fall, wo man stundenlang davor stehen kann, weil es so viele Details gibt. Es geht um den Bauernkrieg um die Reformation, um Thomas Münzer und den Maler Werner Tübke. Und wer einmal dort gewesen ist, also ich glaube, man kann sich dem Panorama, wie das dort dargestellt ist, einfach nicht entziehen. Man findet da so viele Details. Es ist zwar schon eine Weile her, als ich dort war. Und jetzt, wo wir zusammen sprechen, denke ich gerade drüber nach, könnte man auf jeden Fall nochmal hinfahren.
Also das kann man sich auch öfters, weil es ist ja wirklich beeindruckend. Und wer es einmal gesehen hat, wird es auch nicht wieder vergessen, bin ich mir überzeugt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es hieß immer lange Zeit zumindest, es ist das größte Ölgemälde der Welt mit 14 Meter Höhe und 123 Meter Länge. Ne, es ist ja ein Rondell, also ein Panorama ringsum. Es ist ein gewaltiges Werk. Es zeugt von enormen künstlerischen Fähigkeiten.
Fügt sich ja auch alles zueinander. Das Bild der damaligen Zeit wird ja wiedergespiegelt und es muss ja auch vom Historischen, die Abläufe, es muss ja alles stimmen und die Kostüme oder die Kleidung, die damals getragen wurde.
Also Tübke hat sich ja, als er den Auftrag bekommen hat oder im Vorfeld schon, als dieses Projekt geplant wurde, schon im Vorfeld jahrelang damit beschäftigt. Das Ganze ist ja im Grunde genommen, ist es eine Renaissance-Malerei, die wirklich das so wiedergibt, wie es zur damaligen Zeit war.
Es ist ja keine Verfremdung, wie man es heute macht, teilweise. Also man erkennt das, was dargestellt wird, bis ins kleinste Detail.
Er hat also wirklich dort über viele, viele Jahre dran gearbeitet. Natürlich teilweise mit Unterstützung vieler anderer, auch Maler, ne, weil man alleine sein Projekt gar nicht schultern kann. Dieses Gemälde von 1722 Quadratmetern, man muss sich das mal überlegen. Also es stehen schon viele davor und haben versucht, die Figuren zu zählen. Also wirklich hat es doch keiner in Reihe gebracht. Es sind über 3000, wird geschätzt. Wer sich viel Zeit nimmt, der findet auch irgendwo dazwischen ein Selbstporträt des Künstlers, wo er sich selbst als Harlekin darstellt. Ich war schon mehrfach da, schon wirklich viel Zeit mitbringen. Gut, die Museumsmitarbeiter können es einem zeigen, aber das nimmt ja einem den Reiz.
Du weißt jetzt, wo es ist.
Nee, ich weiß es nicht. Wie gesagt, kann es nur empfehlen. Dazu kommt auch, dass es mit einer sehr professionellen Ausleuchtung und Beleuchtung noch zusätzliche fantastische Effekte erzielt.
Ja, das Ganze verstärkt richtig das Erlebnis. Ja. Dann fühlt man sich mittendrin. Ja.
Und ansonsten findet man halt in diesem Museum dann noch viele weitere Informationen rund um Reformation, Bauernkrieg und vor allem Thomas Münzer. Denn ihm zu gedenken hat man ja dieses Museum und dieses Panoramabild geschaffen. Und der Standort wurde ja gewählt, weil dort bei Frankenhausen für unsere Harzregion die entscheidende Schlacht des Bauernkrieges stattfand.
Und wie beliebt das Museum ist, das zeigt ja auch, dass in dieser kleinen Stadt Bad Frankenhausen jährlich über 100.000 Besucher hinströmen.
Also da kann sich die Stadt schon glücklich schätzen, sage ich mal. Heute kann sich das sicherlich keine Stadt mehr erlauben, mit seinen finanziellen Mitteln so etwas zu schaffen. Es ist auch, ich habe da mal versucht nachzuforschen, was denn das Ganze mal so gekostet hat, das ist nicht wirklich rauszukriegen. Gut, DDR-Verhältnisse waren halt andere Verhältnisse wie heute.
Naja, das wurde als politisch hochrelevant angesehen. Da wurde das eben durchgezogen.
Und wie gesagt, da kann sich Bad Frankenhausen glücklich schätzen. Und man kann da schon durchaus alle 10 Jährchen mal hinfahren und sich das auf ein neues anschauen. Und aus gewissen Blickwinkeln, ich sage mal, wenn man sich für Geschichte interessiert, kommen denn auch neue Erkenntnisse.
Ja, man vergisst ja auch immer dieses und jenes wieder mit der Zeit. Da ist es schon nicht verkehrt.
Es ist auch nicht verkehrt, wenn man sich vorher, bevor man hinfährt, mit der Materie mal ein bisschen auseinandersetzt.
Ja, wir bleiben jetzt sozusagen auch bei den Figuren. Jetzt eben hatten wir bildhafte Figuren uns angesehen und jetzt geht es sozusagen um richtige Figuren, nämlich um Zinnfiguren im Zinnfigurenmuseum in Goslar. Bist du ein Liebhaber von Zinnfiguren? Da gibt es ja, immer wieder Sammler.
Ich habe zu Hause auch einiges an Zinnfiguren stehen. bemalte, unbemalte, hatte da auch mal eine Zeit lang intensiver mit zu tun.
Auf Märkten findet man auch manchmal Stände mit Zinnfiguren. Ja. Ich weiß jetzt gar
nicht, wo es war. Also es gibt ja auch eine sehr große Fan- und Sammlergemeinde, was Zinnfiguren betrifft. Deutschland ist ja sowieso, was Zinnfiguren betrifft, weltweit einer der größten Märkte, was die Kreation und die Herstellung von Zinnfiguren betrifft. Sammler gibt es überall. Sehr viel in den letzten Jahrzehnten, auch in Amerika. Also von daher. Und nun kann man sich natürlich auch streiten, ob Zinnfigurenherstellung ein Kunsthandwerk ist oder ob es Kunst ist. Also zumindest
Grenzen fließen.
Sind fließende Grenzen. Zumindest sind die zahlreichen Dioramen, die dort im historischen Zinnfigurmuseum in Goslar ausgestellt werden, als Kunst anzusehen. Wie eben auch in Frankenhausen auf dem Gemälde ganze Epochen dargestellt werden. Oder Ereignisse auf künstlerische Art und Weise. Ein Diorama ist ja praktisch ein großer Glaskasten, wo dann die bemalten Zinnfiguren drin sind. Nicht nur Figuren, da sind ja auch den Gebäude und. Also wo ganze Szenen oder ganze Lebens- oder Entwicklungsabschnitte dargestellt werden. Und was man da so alles machen kann mit, das ist wirklich schon beeindruckend.
Das findet man ja auch in vielen Museen auch. Wenn gerade Kriegshandlungen dargestellt werden, irgendwelche Schlachten, findet man noch überall kleine Dioramen,
und es ist natürlich, man muss sich das immer verdeutlichen, das ist ja alles auch sehr, sehr aufwendig. Eine Zinnfigur, die wird ja nicht irgendwo aus dem Zinnblock geschnitzt, sondern da werden ja vorher mit viel, viel künstlerischen Fertigkeiten und Fähigkeiten Formen erstmal angefertigt, wo ich die dann mitgießen kann.
Und oftmals sind ja die Zinnfiguren auch sehr klein, nur ein paar Zentimeter hoch.
Da gibt es die unterschiedlichen Größen und es gibt ja auch zwei Varianten im Grunde genommen. Es gibt die flachen, also die den eindimensionalen Eindruck hinterlassen, und es gibt die dreidimensionalen. Ne? Die dreidimensionalen ist natürlich die Königsklasse. Und einen noch drauf setzt man, wenn sie professionell bemalt sind. Was für mich auch immer sehr beeindruckend ist, weil diese kleinen Figuren dann wirklich so zu bemalen, dass sie auch wirklich toll aussehen, da gehört schon sehr, sehr viel dazu.
Braucht man eine ruhige Richtig. Hand, ein gutes Auge.
Ne? Und wie gesagt, da ist dieses Goslarsche Zinnfigurenmuseum wirklich nur zu empfehlen. Es ist sehr zentral gelegen, unweit vom Markt, in einem wunderschönen alten Gebäude. Und es sind Feste, Dioramen, die ständig gezeigt werden und Zinnfiguren dort zu sehen, aber auch ständig wechselnde Ausstellungen.
Ich lese gerade, es geht auch um Arbeits- und Kulturgeschichte des Bergbaus.
Bergbau ist ein Schwerpunkt. Und dann, wie gesagt, hochinteressante, oftmals zumindest wechselnde Ausstellungen. Ich war beispielsweise vor langer, langer Zeit, vor vier, vielen Jahren mal da. Da war eine Römerausstellung dort. Römische Schlachten nachgestellt und dergleichen. Und bei Zinnfiguren gibt es ja keine Grenzen. Ne? Also ich habe auch schon mal dort, ich weiß nicht, ob es dort war, aber beispielsweise Zweiten Weltkrieg gesehen, Schlachten. Also das zieht sich ja quer durch die Geschichte.
Das könnte man vielleicht auch noch zusagen. Es gilt mit das Museum in Goslar als Deutschlands schönstes Zinnfigurenmuseum.
Ja.
Jetzt nichts von Simon & Garfunkel, sondern von Broses One Day in November. Also wir haben es ja heute mit der Geschichte, das haben Sie sicherlich schon gemerkt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und du hast noch ein sehr interessantes Museum rausgesucht mit einem sehr langen Namen, das Braunschweigische Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte in Wolfenbüttel. Ein langer Name, und du meinst, man kann es am besten BLM Wolfenbüttel nennen.
Ja.
Was gefällt dir an diesem Museum?
Naja, das ist praktisch ja das Landesmuseum Niedersachsen. Mhm. Und zeigt also insbesondere auch die geschichtliche Entwicklung der Nordharzregion und des Braunschweiger Landes auf. Und das über circa 500.000 Jahre. Und da es nicht irgendein kleines Museum ist, sondern das Niedersächsische Landesmuseum, ist das natürlich auch alles sehr, sehr professionell gemacht. Ich kann es wirklich nur empfehlen für jeden, der sich für Regionalgeschichte interessiert und vor allem auch, wer vielleicht seinen etwas größeren Kindern, Schulkindern mal einen Gefallen tun will, um gewisse geschichtliche Zusammenhänge auch zu verstehen. Dort ist also vieles sehr, sehr schön und anschaulich dargestellt. Und es gibt auch immer wieder zwischendurch Stationen, wo man selbst irgendetwas machen oder ausprobieren kann. Und das fördert ja auch das Verständnis und trägt dazu bei, dass sich die Kinder und Jugendlichen, die sich vielleicht so nicht so ganz doll für Geschichte interessieren, doch das eine oder andere merken oder Verständnis dafür entwickeln. Und wie gesagt, da gibt es halt von den üblichen Funden, die halt in Vitrinen, wie in jedem derartigen Museum präsentiert werden, sehr, sehr viel Anschauliches. Es sind also ganze, sag ich mal, Lebensszenen und Geschichtsszenen dort mit Figuren nachgestellt. Es sind Bauten nachgestellt. Es sind Arbeitsgeräte nachgestellt oder rekonstruiert und Fundstücke. So sind auch beispielsweise die Nachbauten der Schöninger Speere dort zu sehen. Sagen wir es mal so, diese Holzspeere sind nicht wirklich faszinierend.
Aber in der Geschichte.
Aber wenn man bedenkt, dass es die ältesten der Welt sind, die man bis jetzt gefunden hat, dann kommt man doch schon ins Grübeln und ins Nachdenken. Wenn sie irgendwo rumliegen würden, man würde sie irgendwo auf der Straße finden, dann würde man sagen, es ist ein Stück Holz, wo sich vielleicht Kinder ein bisschen mit beschäftigt haben. Aber wie gesagt, es sind die ältesten Waffen der Welt. Und dementsprechend hat ist man ja jetzt auch dabei, in Schöningen am Fundort dort ein gewaltiges Museum zu errichten. Und man hat ja dort in diesem Tagebau in Schöningen nun auch schon viele, viele weitere Funde, auch was andere Dinge, Pflanzen und Tiere der Vorzeit betrifft, gemacht.
Man kann also gutes Leben nachvollziehen,
ja,
der Menschen. Aus jener Zeit und es sind ja auch viele.
Aus allen Epochen, über die Steinzeit, über die Eiszeit, die Eisenzeit, Bronzezeit und so weiter. Bis hin zum Ende des Mittelalters. Weiter geht es nicht, weil es heißt ja auch Ur- und Frühgeschichte. Ne? Beschäftigt sich also nicht mit der neueren Geschichte. Aber der Rundgang ist auf ca. 1000 Quadratmetern, das ist schon eine ganze Menge. Und wie gesagt, die Fachleute haben sich dort wirklich alle Mühe gegeben, zu veranschaulichen, wie die Menschen in den einzelnen Epochen gelebt haben.
Ja, das kann man sich auch gar nicht mehr
und
vorstellen.
Und man muss sich das auch, oder man sollte sich das auch immer mal wieder bei all der Technik, bei all dem Wohlstand, den wir heutzutage haben, vor Augen führen. Ne? Dass das noch alles gar nicht so sehr lange her ist. Dass vor, sag ich mal, der industriellen Revolution vor ca. 200 Jahren viele derartige Arbeitsgeräte, wie sie dort auch gezeigt werden, ob es Spinnen, Weben und dergleichen ist, auch noch praktiziert worden. Zwar schon mit etwas modernisierteren oder weiterentwickelten Arbeitsgeräten, aber ne, der Fortschritt kam eigentlich erst seit etwa 200 Jahren.
Ja, es war alles sehr, sehr mühsam.
Alles sehr, sehr mühsam, alles Handarbeit. Jedes einzelne Teil, ob es eine Waffe war, ein Gebrauchsgegenstand oder was auch immer. Und es war somit auch den Menschen alles sehr, sehr wertvoll. Und wurde auch nichts weggeschmissen, sondern das wurde weitergegeben und vererbt und dergleichen.
Ja, schon wenn jetzt plötzlich das Licht ausgehen würde.
Ja, wären wir nicht mehr auf Sendung.
Wären wir nicht mehr auf Sendung, ja, aber jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, ja, und das ist alles noch gar nicht so lange her.
Innerhalb des Museums finden auch immer wechselnde Ausstellungen statt. Daher kann ich im Moment nicht sagen, jetzt, was gerade für die Zukunft jetzt an wechselnden Ausstellungen geplant ist. Aber es wurde auch darauf eingegangen. Wir sind ja nun mal, du hast es eben angedeutet, darauf angewiesen, Vorsorge zu betreiben in unseren Breiten. Wer jetzt im Herbst nicht genug Nahrungsmittel einlagert für den Winter, wer nicht genug Holz und andere Brennstoffe eingelagert hat und wer seine Behausung nicht wetterfest gemacht hat, der wird den Winter nicht überlebt haben. So einfach ist es. Und diese Mentalität, die hat sich nun über die Jahrtausende, diese Vorsorgementalität und Sicherheitsmentalität ausgebaut. Ohne die war hier ein Überleben nicht möglich. Das können wir uns heutzutage so nicht mehr vorstellen. Und wenn denn der Winter, was ja teilweise, wir hatten es ja erst im letzten Jahr, doch mal einige Wochen oder sogar Monate länger andauert wie üblich, dann wird es für die Menschen schon sehr, sehr, sehr eng.
Und jetzt gibt es einen krönenden Abschluss oder einen süßen Abschluss, wie man es nennen möchte. Wer jetzt vielleicht schon Hunger hat nach dem Abendbrot oder schon wieder. Es geht um den König aller Kuchen, nämlich den Baumkuchen. Und wer schon mal in Wernigerode war, der ist vielleicht schon mal an dem Baumkuchengebäude vorbeigefahren. Vom Weiten denkt man, huch, was ist denn das? Aber wenn man genau hinguckt und anhält, sieht man es ganz deutlich, es ist ein Baumkuchen. Außen gelb, damit man das wahrscheinlich gut sieht. Ich mag natürlich, wenn ich Baumkuchen esse, am liebsten mit dunkler Schokolade ringsrum. Aber hier ist es mal ein heller, ein Blickfang. Und du weißt, wie und warum dort die Baumkuchenmanufaktur entstanden ist in Wernigerode.
Ja, ja, die in Wernigerode, also der sogenannte Harzer Baumkuchen, den gibt's ja schon lange. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann dort begonnen wurde, Baumkuchen zu machen. Über die ganze DDR-Zeit hinweg wurde dort schon Baumkuchen gefertigt. Und einer der Mitarbeiter, der Herr Friedrichs, hat dann nach der Wiedervereinigung damals die Initiative übernommen, hat das Ganze weitergeführt und hat Baumkuchen produziert. Erst in der Innenstadt über einen langen Zeitraum von Wernigerode. Und nachdem das alles zu klein geworden ist und sich gezeigt hat, dass der Bedarf da ist an Baumkuchen und auch an entsprechender Gastronomie, hat er halt vor einigen Jahren groß investiert. Ist ja mehr oder weniger im Industrie- und Gewerbegebiet in Wernigerode, ne? Und hat dort dieses Baumkuchenhaus Nummer 1 in Wernigerode errichtet, was so prägnant mit diesen Baumkuchentürmen schon von Weitem zu sehen ist. Und ja, man kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der gerne Baumkuchen isst.
91 Variationen gibt
ja,
es da.
Darum. Also ich sage mal, da findet jeder was. Ob mit Rum oder mit Schokolade oder mit weißer Schokolade oder mit, ach weiß der Kuckuck was. Gibt es ja auch Baumkuchenpralinen und dergleichen. Also man kann das da alles auch verkosten. In dem wunderschönen Kaffee, es ist also alles sehr lichtdurchströmt.
Große Glasfenster.
Mit großen Glasfenstern. Alles schön und neu eingerichtet. Man kann alles probieren. Und man kann auch alles käuflich erwärmen und mitnehmen. Und dann hat der Inhaber natürlich auch noch als kleines Highlight ein ganz kleines Museum eingerichtet.
Sieht man, wie man das früher bearbeitet hat.
Genau, ja. Wie also der Baumkuchen entstanden ist. Der soll also schon um die 2000 Jahre alt sein. Die ersten Baumkuchen, die man produziert hat bei den alten Griechen. Wie das also sich so entwickelt hat, wie er produziert wurde und vieles, vieles andere auch über die Entwicklung des eigenen Unternehmens dort. Er exportiert ja nun auch mittlerweile ins Ausland. Da kommen Chinesen und Japaner, die wohin exportiert. Es ist also praktisch ja dieses Museum nur ein Raum, wo das alles aufgestellt ist mit vielen Informationen. Zwischen 2000 Kaffee. Ohne großen Stress,
ja, ja.
Sich mal darüber informieren und dann doch ein bisschen mehr über Baumkuchen zu wissen.
Man müsste nun beachten, also wenn man jetzt nach Wernigerode fährt, erst in das Baumkuchenmuseum gehen, den Kuchen essen, verschiedene Sorten und dann wandern vielleicht, dass man das schon wieder abtrainiert hat, die Kalorien. Oder dann zum Schluss doch nochmal reingehen. Tja.
Für süße Naschkatzen in unmittelbarer Umgebung ja auch noch die Wernigeröder Schokoladenfabrik hat.
Ach ja.
Und wo es dann ja den Fabrikverkauf gibt. Zu sehr günstigen Preisen, insbesondere in der Weihnachtszeit, oftmals auch, ja, ich sage mal so zweite, dritte Wahl. Das ist also Schokoladenbruch. Wir kaufen also sehr oft insbesondere auch Nougat-Erzeugnisse und derartiges, ne? Ja, wer wie gesagt eine Naschkatze ist, das ist nur ein Stückchen weiter, kann man dann auch noch schön einkaufen.
Na dann, können ja schon mal langsam jetzt so die Adventsvorbereitungen damit ins Auge gefasst werden. Damit müssen wir heute leider schon wieder Schluss machen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es war wieder etwas für Sie dabei von unseren Vorschlägen. Und Sie können sie wie immer nachlesen unter
www.harzurlaub.de. Finden Sie zu allen Museen entsprechende Ausführungen und auch entsprechend weiterführende Links zu den Homepages. Die haben natürlich heutzutage die ganzen Museen alle eine eigene, wo man sich dann nochmal über ja, die wechselnden Ausstellungen, über Eintrittspreise, über Öffnungszeiten und dergleichen informieren kann.
Genau. Ja, und für den nächsten Monat, da ziehen wir uns schon mal warme Schuhe an. Eine warme Jacke, nehmen noch eine große Tasche mit vielleicht und dann spazieren wir einfach mal über die ganzen Weihnachtsmärkte. Na, alle werden wir nicht schaffen, die es hier so zu sehen gibt, zu bestaunen gibt im Dezember.
Ja, werden wir ja. mal sehen. Was
werden wir
da
mal
noch
sehen, welches Kleinod wir darunter noch finden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schalten Sie im nächsten Monat im Dezember wieder ein bei Harzliches. Wir verabschieden uns, Ihre Konstanze Holthoff und
Bernd Sternhall.
Ja, tschüss.
Tschüss.